ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu The Bling Ring.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Waldsterbesongs. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Hallihallo, Hallöle. Hier ist wieder Too Many Tabs, der Podcast in der ARD Audiothek, bei dem es jede Woche Tabs hagelt. Da kannst du dir ein Ei draufbacken.
Ne? Was ist das denn für ein Modus?
Weiß nicht, ich dachte mal, man kann mal so ein bisschen hier so reinstarten. So.
Altmodische Begrüßungen.
Back dir ein Eis. Mhm. So, ich hab Schmeck auf Tabs oder sowas.
Ja, heute hab ich richtig Schmeck auf Tabs.
Hast du auch Schmeck auf Tabs?
Ja, ja. Oder werden wir uns wieder richtig beölen, ne?
Werden wir uns wohl beölen, so ist das wohl. Ja, ja, ja.
Brot kann schimmeln, was kannst du?
Oh, das war aber beleidigend. Da bleibt mir ja jetzt die Spucke weg. Ja. Naja, okay.
Komm, eine Pissnelke.
Ja. Also es wird heute wieder allererste Sahne. So viel können wir versprechen. Aber Caro, hast du einen Durchhänger?
Ich sitze laid back, ne?
Du sitzt ich liege fast. Ja, du hast auch eine Mütze auf.
Ja, es ist
eine
irgendwie
kuschelige Mütze.
Es ist ein cozy Vibe und es ist ein Late Night Vibe.
Ja.
Wir haben schon nach 23 Uhr und es ist dunkel und wir haben uns jetzt hier so ein bisschen verschanzt und gemütlich gemacht. Und ich war da wie so ein bisschen so eine entspannte Folge, habe ich das Gefühl. Und hast du mich direkt beleidigt, also.
Wieso, wie habe ich dich denn beleidigt?
Hast du nicht? Was war ich, ne?
Du hast mich beleidigt, so rum war's.
Ja, ich war jetzt in diesen 80er-Jahre-Redewendungen gefangen und dann musste ich dann mitgefangen, ne? Ja.
Also
ja.
Es ist schon sehr spät, aber ich habe trotzdem etwas mitgebracht, was uns auf Hochtouren bringen könnte. Und zwar habe ich einen sehr, sehr guten Motivationstipp im Internet gefunden. Das ist eine Person namens Aaron. Und er hat so einen kleinen Psychotrick formuliert, den ich sehr eindrücklich fand. Den würde ich dir gerne mal zeigen.
Du willst Motivation? Dann rasier deine Augenbrauen.
So, nämlich.
Rasier deine Augenbrauen so lange, bis du dein Ziel erreicht hast. Augenbrauen sind was für Gewinner. Und du hast noch gar nichts geleistet. Rasier deine Augenbrauen.
Oh Gott, der intense Blick.
Ja.
Also ich habe das jetzt richtig verstanden. Man muss sich die Augenbrauen abrasieren.
Ja, immer bis man wieder was geleistet hat.
Und als Belohnung darf man dann wieder Augenbrauen
ja
haben.
Ja, also verstehe ich schon, weil es motiviert einen natürlich möglichst schnell seine Ziele zu erreichen, weil man möchte ja nicht ewig mit abrasierten Augenbrauen rumlaufen.
Ich kann nicht mehr.
Wäre das auch etwas für dich, damit wir heute durch die Folge kommen?
Nein.
Also ganz klares Nein.
Das Ding ist, naja gut, rasieren, ne? Ist doch was anderes als zupfen. Wenn man sich zu oft zupft oder zu viel wegzupft, das haben ja viele das Problem. Jetzt die in den 90ern und 2000ern sich diese ultradünnen Augenbrauen gezupft haben.
Ja, die müssen die jetzt draufmalen.
Da kommt nichts mehr nach irgendwann.
Ja,
hast
aber
du
beim Rasieren.
Rasieren vielleicht schon.
Die kommen nach.
Meinst
und dann
du?
Ist man top motiviert, weil
ja, also
Augenbrauen
Leute,
ist nur was für Gewinner.
Rasiert euch die Augenbrauen ruhig, kann nichts schief gehen.
Ja, also so hoch motiviert und mit frisch rasierten Augenbrauen werden wir jetzt auch heute in unsere
ich
Tabs
nicht,
starten,
jetzt geht.
Oder?
Wollen wir direkt reingehen?
Ja, warum denn nicht?
Jetzt bin ich irgendwie so motiviert und will mir meine Augenbrauen nicht abrasieren. Ich will jetzt liefern.
Bei dir ist genau andersrum.
Ja.
Damit du dir nicht
aus
die Augenbrauen
Angst
abrasierst, fängst du jetzt an, top motiviert in deine Tabs zu gehen.
Ich mache das so, wenn ich heute alle Tabs schließe, rasiere ich mir danach nicht die Augenbrauen.
Perfekt, ausgedribbelt, das
ja?
System.
Okay,
ja,
ich will direkt anfangen, ich habe jetzt Angst. Miguel, ich möchte mit dir heute in ein ganz besonderes Musikgenre abtauchen, das ein richtiges Rabbit Hole ist, nämlich das Genre der Waldsterbesongs bzw. Waldsterbebanger.
Das ist ein sehr spezifisches Genre.
Ich würde sagen, es ist creepy cute und es ist teilweise auch nichts für schwache Nerven. Wir sind in den späten 70ern, 80er Jahren, als Leute langsam anfangen, sich Gedanken um den Wald zu machen. Es kam da in dieser Zeit ein allgemeines Bewusstsein auf in der Gesellschaft für so Themen wie Umweltverschmutzung, Tierquälerei, dass Ressourcen möglicherweise endlich sind. Saurer Regen war damals ein Thema, Atomenergie. Damals war auch der Bau der Startbahn West ein Riesenthema auf dem Frankfurter Flughafen. Wettrüsten natürlich auch, es war ja noch Kalter Krieg. Also allgemein entstand da so eine Sensibilität für die Welt und für Umweltthemen. Wir sind es aktuell natürlich total gewohnt, dass solche Themen besprochen werden. Wir haben Fridays for Future, wir diskutieren seit Jahren über das 1,5-Grad-Ziel bei Lanz rauf und runter und spüren die Folgen des Klimawandels selber schon. Aber damals war das in dieser Größe und gesellschaftlichen Relevanz neu, sich damit zu beschäftigen. Also die Leute, die jahrzehntelang irgendwie alles für den Fortschritt in Kauf genommen haben, sind jetzt irgendwie alarmiert, weil die Wälder sterben. Schwefeldioxid, Stickoxidregen, abgestorbene Wälder, verseuchte Flüsse, das alles war irgendwie so ein Thema in den Köpfen. Es gab Demos, es gab Greenpeace-Aktionen und das habe ich in so einem alten, in so einem Spiegelartikel, der so ein Abriss über die Geschichte von Umweltschutz ist, stand der Satz drin, als sich herumspricht, dass die Schadstoffe nicht nur Bäume, sondern auch Menschen krank machen können, gehen sogar Mütter mit schwarz angemalten Kinderwagen auf die Straße. Wenn der Wald stirbt, stirbt der Mensch.
Ui,
ja, okay. Es kommen irgendwie,
es ist ein Umbruch.
Es ist ein Umbruch, es ist neues Bewusstsein, neue Begriffe. Leute reden zum ersten Mal über Treibhauseffekt und über Ozonlöcher. Es verdoppeln sich die BUND-Mitgliederzahlen. Die Grünen bekommen Zulauf. Es entsteht die Subkultur der Ökos, was eine geile Subkultur ist, finde ich. Ja, in großen Teilen der Gesellschaft gibt es ein Klima von Protest und auch von Angst. Und dieses Klima schlug sich auch sehr in der Popkultur nieder und brachte recht ja gewöhnungsbedürftige Musik hervor. Heute vergessene Songs, weil einige Bands und Künstler in den 80er Jahren haben sich anstecken lassen von diesem Zeitgeist, von dieser Angst und aus Wut gegen die Umweltverschmutzung musikalisch protestiert. Wir hatten ja in einer der ersten Podcast-Folgen jemals schon mal Alexandra besprochen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja einer der berühmtesten Protestsongs, die wir hier auch schon mal besprochen haben, nämlich Mein Freund der Baum.
Ja, Mein Freund der Baum, ganz...
Mein Freund der Baum ist tot, er starb im Morgenrot.
Ganz, ganz herzergreifender, tragischer Song, können wir auch noch mal eben reinhören.
Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen.
Dramatic.
Dramatic, der Song über den Baum, der gefällt wird, der gute Freund der Baum, weil dort ein Haus gebaut werden soll aus Beton. Und,
aus Beton.
Und mit diesem Song war Alexandra so eine Art Pionierin in Deutschland, eine Umwelthymne, bevor es überhaupt eine Umweltbewegung gab, weil das war ja schon in den 60ern, 68, da war sie ihrer Zeit extrem voraus. Aber in den 80ern eben waren Umweltsongs jetzt sehr en vogue und da sind wirklich Perlen entstanden und irgendwie alle, die was auf sich halten, waren dabei. Da ein absolutes Highlight, kennst du, glaube ich, haben wir nämlich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ist der Song Karl der Käfer.
Ja, Karl der Käfer war ein Song, den hatte ich auf einer Kinderhörspielkassette mit verschiedenen Tiersongs aus Fernsehsendungen, aus allen möglichen ja, Kinderliederbücher-Repertoire. Und da war unter anderem auch Karl der Käfer dabei. Und vor diesem Song hatte ich genauso Angst wie vor Mein Freund, der Baum ist tot. Weil das, finde ich, haben diese ganzen Umweltsongs aus dieser Zeit gemeinsam, dass die alle so ein bisschen gruselig sind.
Absolut.
Weil nämlich alle lieben Freunde sterben.
Es ist
der liebe gute Freund der Baum und aber auch Karl der Käfer. Also ja. Absurd, dass der Käfer Karl heißt.
Es ist ultra dark. Es sind wirklich ganz, ganz tiefgründige und ganz todtraurige Songs.
Ich habe das noch so doll im Kopf. Das hat sich wirklich bei mir reingefressen ins Gehirn, dass ich bis heute die Zeilen noch kann.
Ja.
Karl der Käfer wurde nicht gefragt.
Nicht zu viel vorwegnehmen, wir hören mal rein.
Einfach fortgejagt.
Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Man hat ihn einfach fortgejagt.
Also diese ganze Stimmung in dem Song ist wirklich so dark. Es geht darum, dass der Käfer Karl von heranrollenden Baggern aus dem Wald verjagt wird.
Und das hat mich total kalt erwischt auf dieser Kindermusikkassette, irgendwie zwischen Paulchen Panther und dem Quietscheentchenlied. Da war plötzlich Karl der Käfer, der wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt.
Ja, weil Karl der Käfer natürlich klingt wie ein Kinderlied, aber einfach das nicht war, sondern ein Umwelt.
Warum war es auf dieser Kassette? Das hat mich gehauntet.
Kommt von der Kölner Band Gänsehaut, so heißt die Band.
Ja, das macht Sinn.
Und es war ein Riesenhit. Und diesen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, das war aus der Hitparade.
Ja, ja, das war richtig huge.
Huge. Die sind mit dem Song in der Hitparade aufgetreten. 1983 haben sie Platz 23 der deutschen Singlecharts erreicht und der war 17 Wochen lang platziert.
Ja, und die Zeilen habe ich alle noch extrem präsent. Auch dann diese Zeile, eine Blume, die noch am Wegesrand steht, wird dann einfach zugeteert. Uah, das fand ich auch so gruselig irgendwie.
Ja, diese dunkle Bedrohung, die, die kommt und die Natur kaputt macht, war generell Thema dieser Band Gänsehaut. Das war nämlich nicht der einzige Hit. Pass auf.
Ach, die haben mehr.
Ja, ich habe in einem Spiegel-Interview gelesen mit dem Karl der Käfer-Mitkomponist Dieter Rösberg, der war Teil von Gänsehaut, gelesen, was er dann über diesen Erfolg dachte, den sie da plötzlich hatten mit dem Song Karl der Käfer auf Random. Rösberg, wir waren selbst überrascht. Eigentlich war unser Favorit immer, Schmetterlinge gibt's nicht mehr. Ich denke, die Leute hatten einfach Mitleid mit dem armen Insekt. Dabei hat Karl ja noch Glück gehabt. Dann fragt der Spiegel, Glück gehabt? Von wegen? Man hatte ihn einfach fortgejagt. Rösberg, in unserer Ursprungsversion wäre es ihm richtig an den Kragen gegangen. Dort hieß es, Karl der Käfer wollte in die Stadt, da kam ein Auto und machte ihn platt. Aber nein. Unser Produzent meinte, das ist zu hart, das könnt ihr nicht machen.
Das könnt ihr Karl dem Käfer nicht antun.
Also wurde er nur aus dem Wald vertrieben. Ja. Also, sie wollten eigentlich noch viel doller mit Karl dem Käfer, aber es ist schon schlimm genug.
Es ist schon schlimm, denn da, wo Karl einmal zu Hause war, fahren jetzt Käfer aus Blech und Stahl. Ja. Das ist ja auch dann die Zeile. Ja. Die anderen Käfer, nämlich die Autos, haben ihn
vertrieben,
vom Hof gejagt.
Und was ich geil finde generell an diesem ganzen Genre, ist wie krass pädagogisch auf die 12 das ist.
Es ist sehr zeigefingerig.
Ja, es wird alles so krass ausgesprochen und dann ist der Käfer tot, weil die Autos gekommen sind.
Ja, das ist alles auf dem ersten Layer, aber auch mit so Kinderbildern. Irgendwie.
Ja, absolut. Es hat
Karl,
so,
der Käfer.
Auch wenn das wirklich lang vor unserer Zeit ist, hat das für mich, weckt das total so vom Vibe her irgendwie so ein bisschen Kindergartenerinnerungen von so Songs, die man irgendwie da so gesungen hat, gerade wenn es um so Natur und sowas ging. Irgendwie ist das alles so super, super pädagogisch direkt im Ohr. Einfach ein absurdes Genre. Und dieser Karl der Käfer kickt ja schon. Schmetterlinge gibt's nicht mehr, wo sie
das
dachten, das wird der große Hit, habe ich mir natürlich dann auch noch reingezogen.
Wehrlos ist die Natur unserem Treiben ausgesetzt. Schmetterlinge gibt's nicht mehr. Felder und Wiesen sind leer.
Sind leer.
Sad.
Weil die Schmetterlinge sind nämlich weg. Die gibt's nicht mehr. Es ist so eher upbeat, check schon, warum sie dachten, das ist der größere Hit, aber auch einfach komplett auf die 12 und die Natur stirbt und die Schmetterlinge und die Käfer sind alle tot am Ende, wegen uns. Das ist nicht alles von der Band Gänsehaut. Im Spiegel-Interview heißt es dann noch, wie kamen sie dazu, ausgerechnet Karl zu besingen oder Johanna das Huhn, Opfer der grausamen Käfighaltung?
Es gibt auch noch Johanna das Huhn?
Pass auf der Gänsehaut-LP, Schmetterlinge gibt's nicht mehr, tummelt sich hier ein halber Zoon an drangsalierten Tieren. Käfer, Huhn, Robbe, Fisch, Möwe, Hund, Grille, Libelle und Nachtigall.
What?
Die haben ein ultra-darkes Album veröffentlicht.
Und immer stirbt ein anderes Tier.
Immer stirbt ein anderes Tier. Es stirbt ein ganzer Zoo durch Menschenhand.
Meine Güte.
Johanna das Huhn ist wirklich auch ein trauriges Highlight. Es ist ein Song über ein Huhn, das in eine Legebatterie gesteckt wird.
Sad.
Es war dann mit der Freiheit aus. Man brachte sie in ein dunkles Haus.
Oh nein, das arme Huhn.
Sah nur Kabel und spürte Strom. Und dachte, es sei die Intensivstation. Johanna das Huhn. Denkt an alte Zeiten um.
Und da hätte ich fast geweint, als ich das zum ersten Mal
bei
gehört habe.
Bei Johanna das Huhn.
Die ist früher immer über den Hof gelaufen und jetzt ist sie in der dunklen Legebatterie.
Ja, jetzt spürt sie Strom.
Ja, und denkt an alte Zeiten nun.
Ja, ja.
Hallo? Also dieses Album knallt echt rein von Gänsehaut.
Hast du das komplett gehört?
Ich habe mir bin über mal so ein bisschen reingeswitcht, aber es geht wirklich an die Substanz.
Wie heißen die anderen Tiere? Oder haben die nicht alle Namen?
Nee, die haben nicht alle Namen. Also Karl der Käfer und Johanna das Huhn sind schon so die einen Namen haben. Sonst heißt es nur so, es stirbt eine Möwe, die Libelle, wenn die Nachtigall singt und so.
Also nicht Lila, die Libelle und nee, Mirko, die Möwe.
Man baut nicht zu allen so eine intensive Beziehung auf, aber die Songs scheppern alle rein. Was ich hier noch ein gossipy Highlight aus diesem Interview fand, da wird nämlich dieser Rösberg von Gänsehaut gefragt, was denn das Highlight für ihn war bei der Hitparade, bei dem Auftritt. Mhm. Da erzählt er, besonders gern denke ich an die Probe vor dem Auftritt zurück. Die Tür ging auf und die Frau von Dieter Thomas Heck segelte herein. Ach, was machen Sie doch für schöne Texte über Tiere? Das ist ja so bewegend, rief sie uns zu und stand da in ihrem schicken Pelzmantel. So richtig hätte sie dann wohl doch nicht hingehört.
Ja.
Ja, fand ich einen ganz interessanten Zeitaspekt. Ich habe noch einen anderen Ökosong gefunden, tier-related, für den es eigentlich eine Triggerwarnung braucht. Der Song heißt Robbenmütter haben keine Tränen mehr.
Sorry.
Der Sänger heißt Nick. Pass auf, du Du glaubst es nicht.
Weil die Robbenmütter so viel weinen, dass sie schon keine Tränen mehr übrig haben. Ist das die Idee?
Du musst dich jetzt ein bisschen wappnen, weil das ist wirklich heavy. Okay. Es geht darum, dass die Robben den Spieß umdrehen. Also normalerweise werden ja so Robbenbabys, das weiß man ja.
Ja, ne? Robbenkloppen.
Robbenkloppen ist auch Thema im Earth-Song und so. Und jetzt ist es halt hier so, dass die Robbenmütter
jetzt auf
an
die
Land
Menschen,
kommen
Menschen kloppen.
Und die kleinen Menschenkinder entführen. Am nächsten Morgen sind die Betten verwaist und die Zimmer leer.
Oh Gott,
und die
wie
Spuren
creepy.
Und die Spuren, die die Menschen finden, führen ins Meer. Und das ist jetzt die Stelle, wo wir reingehen.
Robbenmütter haben keine Tränen mehr. Die Schollen sind blutig, die Schollen sind leer.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach aus. Das ist ja Horror.
Robbenmütter haben keine Tränen mehr. Die Schollen sind blutig, die Schollen sind leer. Die Schlechter waren da und sie haben ihre Ernte gemacht. Ist das nicht unfassbar heftig?
Naja gut, ja, aber Robbenkloppen ist auch heftig. Ich verstehe den Frust, aber der Song ist trotzdem gruselig.
Ich finde dieses Genre extrem. Also das ist wirklich, wirklich extrem.
Ja.
Robbenmütter haben keine Tränen mehr. Das war damals der Spirit und das waren Hits. Es gab sogar eine Fernsehshow rund um diese Umweltsongs. Und die Show hieß Mein Freund der Wald, angelehnt an Mein Freund der Baum. Und es lief 1985 im ZDF. Unter dem Motto Macht die Bäume wieder grün präsentiert Reinhard May zusammen mit anderen deutschsprachigen Künstlern Lieder, die auf das drohende Waldsterben aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen sollen. Und hör dir mal dieses Line-up an von der Show Mein Freund der Wald. Reinhard May, Udo Jürgens, Peter Maffay, Reinhard Fendrich, Juliane Werding, Dahlia Lavi, Gigi Anderson, Vicky Leandros unter anderem. Die haben alle in den 80ern mitgemacht bei dieser Waldsterbe-Umweltbewusstsein-Ära und Songs rausgehauen in diesem Genre und bei dieser Fernsehshow mitgemacht. So eine Art Live-Aid, nur für den Wald. Haben sich alle zusammengetan, da kann ich dir mal den epischen Vorspann davon zeigen.
Ein Baum bietet Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Er spendet Schatten und Kühlung und schützt vor Sicht und Lärm.
Das ist Juliane Werding. Jetzt Vicky Leandros.
Der Wald schützt vor Erosion. Er ist ein natürliches Hindernis für Lawinen, Erdrutsch und Steinschlag.
Und Reinhard May.
Ich bin aus jedem Holze geschnitzt, dass man ein Herz für die Bäume ritzt.
Ja, die haben sich alle stark gemacht für den Wald und so sehr ernste Botschaften in die Kamera gesprochen.
Ja, die sind schon dead serious.
Die sind dead serious.
Und auch knackfrisch, die sind sehr jung alle.
Ja.
Dafür, dass die heute noch teilweise durch die Schlagerbooms mit Florian Silbereisen hopsen?
Ja, voll. Also Peter Maffay hier zum Beispiel auch ganz frisch singt den Song Der Baum des Lebens.
Ich brauch die Erde, Luft und Licht. Und bis mein letzter Zweig zerbricht, bin ich für alle der Baum des Lebens.
Aber mein Gott, das klingt auch wie ein Kirchenlied,
ja,
muss man wirklich sagen.
Und ich finde krass, dass auch die Songs der großen Stars so doll auf die 12 sind. So,
ja, das
ich
ist
bin der Baum
ernst.
Und wenn mein Blatt zerbricht,
dann
bin
ich,
traurig
und bald
und
tot.
Ja, exakt, das ist
meine
der
Zweige brechen. Das kann man auch gut improvisieren, diese Art Texte.
Ja.
Das Wasser ist vergiftet, dann sterben alle die Vöglein auch, vor allem die süßen kleinen Maulwürfe mit den großen Schaufeln an den Händen, denn die Erde ist sauer und die
und
Blätter
die Bäume
sind
tot. Bald
tot.
Ja, Dahlia,
der Fisch, er kann nicht mehr, denn er trinkt in saurem Regen.
Dann
wer
wird
ist schuld?
Er nicht mehr
Mensch,
der Fisch des Lebens sein, sondern wie alle anderen Tiere auch tot.
Tot und der Mensch ist schuld
daran. Dahlia Lavie auch extrem dramatic mit ihrem Song.
Oh nein!
Mutter Erde weint, weil ihre Zukunft zerrinnt.
Also das
ja
ist
gut, sie haben ja recht.
Ja,
was hat's
Erde
gebracht?
Weint.
Die haben damals schon gesungen und heute ist immer noch alles scheiße.
Ja, und Juliane Werding steigt tatsächlich noch auf diese leidende Tiere-Schiene.
Der letzte Kranich vom Angerburger Moor sieht traurig seinen Kreis, als wenn er weint.
We get it.
Ja, alle weinen, alle sind tot, alle sterben.
Ja, der letzte Kranich vom Angerburger Moor. ist das Vorbild für den Earth-Song von Michael Jackson, 95.
Ja, ja. Der ist auch tot.
Vicky Leandros hat noch gesungen, Verlorenes Paradies. Und Gänsehaut hat natürlich auch wieder Karl der Käfer performt. Also das war eine... Ja, eine Show mit viel Fun.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Genre, was ich heute gerne modernisiert sähe. Von Domiziana oder Sio, die jetzt nochmal sagen sollen, wer alles stirbt.
Angerburger Moor.
Ja, welche Tiere jetzt nun alle sterben und die Erde geht zugrunde, ist ja immer noch so.
Letzter Kranich stirbt an neuem Benzin. Es ist auf jeden Fall alles ultra heartbreaking. Man findet da noch viele Clips von auf YouTube von dieser Show. Ein Highlight möchte ich dir aber zum Schluss nicht vorenthalten. Lief auch im deutschen Fernsehen in dieser Umwelt-Ära, aber bei einer anderen Gelegenheit, auch im ZDF, nämlich bei der Eröffnungsgala der Bundesgartenschau 1985.
Toll.
Die Show hieß Mal sehen, was uns blüht. von 1985. Und es gab dort einen Special Guest.
Aha.
Kennst du Willi Wipfel?
Bisher war mir Willi Wipfel kein Begriff. Aber ich freue mich, dass wir in diesem Podcast-Konzept immer wieder Personen dieser Art kennenlernen.
Es ist im Prinzip keine Person, sondern es ist eine Art Fabelwesen. Weil Willi Wipfel war eigentlich ein Hörspiel für Kinder. Hm? Es ging um die Wipfels. Eine Familie, so eine Art Zauberwesen, die im Wald lebt.
So wie die Wawuschels zum Diese Beispiel, Wipfels, die kenne ich wohl noch.
Ja. Willi Wipfel hat jetzt einen ganz unglaublichen Auftritt im ZDF bei dieser Bundesgartenschau-Gala.
Wir wipfeln, für uns ist es der Gipfel. Ja, dass der Mensch so sorglos ist, obwohl das Käfig wieder liegt, der Wald beginnt.
Also ihr müsst euch vorstellen, da stehen fünf Wipfels, Walking Eggs.
Die sehen aus wie Kartoffeln.
Immerhin ist es happy.
Ja, aber er singt schon von Tod auch und so, ne? Das psychotisch.
Also es ist psychotisch, das sieht auch aus wie KI auf eine
fünf
Art.
Fünf Walking Acts, in so, die sehen aus wie Kartoffeln oder so Kürbisse mit
Blättern
Gesichtern.
Auf dem Kopf.
Mit Blättern auf dem
und
Kopf.
Und Schnurrbärten.
Und das sind die Wipfel und die sterben Wipfel. Auch.
Die sterben alle natürlich, weil der Mensch, Miguel, falls du es noch nicht gecheckt hast, macht den Wald platt.
Ja, aber jetzt sterben nicht nur tatsächliche Tiere, sondern es werden sich neue Wesen ausgedacht, die
auch sterben.
Noch sterben. Weil alle Tiere bereits besungen wurden. Jetzt geht es auch noch den Wipfeln eintragen.
Ja, die Wipfel stehen in einem abstrusen Set in dieser ZDF-Show und machen eine Stepp-Choreo.
Die ja, das sah Wipfel, perfekt aus.
Die Wipfel, das saß.
Das saß.
Aber hallo. Und das war mal eine fröhliche Schiene, aber die Message bleibt trotzdem
ja, die
dieselbe.
Wipfel sterben auch.
Ja, absoluter, also Fiebertraum kann man hier wirklich sagen. Ich habe übrigens noch in diesem Spiegel-Abriss-Artikel über das letzte Jahrhundert gelesen, dass sich das damals nicht bewahrheitet hat, diese ganzen Worst-Case-Szenarien, ist der raschen Reaktion der Regierenden zu verdanken.
Aber das wird auch oftmals von Boomern hergezogen, als man will einfach nur alle 10 Jahre eine neue Krise andrehen und über die Medien verkaufen, weil das Waldsterben ist dann auch nicht passiert und saure Regen war dann auch vorbei, ein Ozonloch hat sich auch geschlossen, aber es liegt natürlich daran, weil was dafür getan wurde.
Weil was dafür getan wurde. Ja.
Es ist jetzt nicht durch über Fantasie und weil man hier den Willi Wipfeln das Ganze zugetraut hat.
Ob das jetzt geschehen ist, weil die wirklich was ändern wollten oder weil sie wiedergewählt werden wollen, ist jetzt dahingestellt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie es irgendwie geschafft, Deutschland zu entschwefeln und Katalysatoren an Wägen dran zu machen. Es hat sich halt erwiesen, dass sich dieser Aufwand am Ende gelohnt hat, weil Emissionen zurückgegangen sind. Smog, Stickoxide, Pipapo, Baumschäden, das ist alles runtergegangen und es ist ja eigentlich der Beweis, dass man kann, wenn man nur will.
Wenn man nur genügend Wipfel schon mal hat, um irgendwelche
Fernsehzuschauer hat und Kohle da reinsteckt. Ja, genau.
Also das heißt, wir müssen die Wipfel wieder ausgraben und wir müssen dieses Genre wieder beleben, weil das finde ich wirklich total krass, dass so nach der Pandemie dieses ganze Klimakrisenthema ja wirklich in den Hintergrund gerückt ist, obwohl
Absolut.
Es da wirklich mal in einer ganz breiten Fläche besprochen wurde und es ist ja immer noch ein Problem, nur mittlerweile sind tausend andere Krisen, die das irgendwie abgelöst haben.
Total, und ich wäre bereit, um das Klima und die Welt zu retten, nochmal eine Ära an weirden Umweltsongs über mich ergehen zu lassen.
Ja, und nicht nur
jederzeit.
Das, ich würde sogar eine bizarre Figur wie Willi Wipfel beisteuern. Wenn jemand gezeichnet haben möchte, würde ich mich sogar beteiligen. Dann male ich euch einen Willi Wipfel.
Ja, diese Wipfels featuring Domiziana.
Ja, so in etwa.
Weil auf eine Art machen diese Songs auch Bock, aber auf eine Art bin ich auch ein bisschen verstört und schließe deshalb meine Tabs.
Ich habe heute Tabs mitgebracht zu einem Film aus dem Jahr 2013, den ich aber irgendwie erst jetzt geguckt habe. Und zwar heißt der The Bling Ring und ist von Sofia Coppola mit Emma Watson in der Besetzung. Und der Grund, warum ich so viele Tabs dazu geöffnet habe, ist, weil der Film auf einem wahren Kriminalfall beruht, beziehungsweise auf einer ganzen Reihe von Kriminalfällen, die sich alle zwischen 2008 und 2009 in Hollywood ereignet haben. Durchgeführt von einer Verbrecherbande aus 7 eigentlich recht privilegierten Teenagern, die bei Prominenten, ihren Idolen, zu Hause eingebrochen sind, um diese auszurauben. Hast du den Film schon mal gesehen?
Nein. Oder
hast du davon schon mal gehört?
Es ist komplett an mir vorbeigegangen.
Wirklich?
Ja.
Ja, dann bin ich sehr froh, dich da jetzt heute einzuführen, denn da waren wirklich Häuser dabei, in die sie eingebrochen sind, von Major Stars, unter anderem Paris Hilton, Lindsay Lohan, Rachel Bilson von OC California und sogar Orlando Bloom. Und das ging damals natürlich auch durch die Nachrichten.
Los Angeles Police investigating a burglary at the home of Paris Hilton.
Paris Hilton is had to be distraught after a burglar ransacked her L.A. bedroom.
Taking approximately $2 million in jewelry.
$2 million in jewelry?
$2 million in jewelry.
Krass.
Ja, Diebesgut im Wert von $2 Millionen. Insgesamt über diese ganze Strecke hinweg waren es dann sogar 3 Millionen, gestohlen von der Verbrecherbande mit dem Namen Bling Ring. Also,
okay.
Ja, genau. Also, so haben die sich genannt. Das ist insgesamt eine super spannende Geschichte, die in vielen Dokumentationen, YouTube-Besprechungen und eben dieser fiktionalen Aufarbeitung verarbeitet wurde. Für diesen Film von Sofia Coppola durften die dann übrigens auch im echten Haus von Paris Hilton drehen. Das hat sie denen dann erlaubt, um das so authentisch wie möglich zu machen. Also, sehr viele interessante Querverweise und Filmtrivia. Und ich habe wirklich viel Material gesichtet und Interviews geguckt, was ich jetzt hier heute genauer besprechen muss. Dieser Film basiert auf einem Artikel aus der Vanity Fair, The Suspects Wore Louboutins, von Nancy Jo Sales. Das wurde später dann auch noch in einem Buch genauer erklärt und das war eben die Vorlage für diesen Film, für das Drehbuch dafür. Ich habe aber vor allem die Dokumentationsserie aus dem Jahr 2022 von Netflix jetzt nochmal geguckt. Ist noch recht neu. Mit dem Titel The Real Bling Ring. Die ist besonders interessant, weil die da das Erscheinen des Films auch schon miterzählen und was das mit den echten Personen dahinter gemacht hat. Die echten Personen, die teilweise selber Interviews gegeben haben in dieser Dokumentation und da schildern die auch nochmal ihre Sicht der Dinge, also von innen heraus. Ich habe mal den Trailer mitgebracht, damit du so ein Gespür dafür bekommst, was da abgeht.
Nick Prugo and Alexis Nyers
were members of a burglary ring that targeted Paris Hilton, Orlando Bloom, and other A-list stars.
It was like they went shopping in my closet.
We were constantly going to Paris's house. It was like our personal ATM.
So.
What?
Yeah, genau. Also sind konstant bei Paris Hilton einmal so vorbeispaziert, sind eingebrochen und haben sich immer mal wieder Geld genommen, wenn sie gebraucht haben.
Sie haben es als Bankautomat
ja, ihr behandelt. Persönlicher ATM.
Ja,
ja, und in der Dokumentation hat man dann eben auch gesehen, dass die Diebe eigentlich gar keinen Anlass dazu hatten, einzubrechen. Mhm. Also die haben jetzt nicht in prekären Lebenssituationen gelebt, in denen sie Geld gebraucht haben, weil eigentlich waren es sehr privilegierte Teenager aus Calabasas. Nee, hat einen anderen Hintergrund.
Okay.
Also sie kamen aus Calabasas, das ist so eine halbe Stunde von Hollywood entfernt.
Da wohnen doch die Kardashians.
Genau.
Calabasas. Ja.
Die HauptprotagonistInnen sind unter anderem Nick Prugo, der heißt in dem Sofia Coppola-Film Mark. Und man kann schon sagen, dass der sowas war wie der Anführer dieser Bande und sein Charakter ist so, okay, er ist ein unsicherer Teenager, der mit seiner Sexualität struggled, er war queer und ist nicht sonderlich beliebt gewesen und er wollte eigentlich nur berühmt sein und beliebt sein.
War das der, den wir im Trailer auch gerade schon gesehen haben?
Als erwachsene Person.
Also jetzt. Dadurch, dass jetzt ja die TäterInnen sozusagen von damals in dieser Doku zu Wort kommen, dann sieht man ja, also sie sind ja auf freiem Fuß alle.
Sie sind wieder auf freiem Fuß, so viel kann ich spoilern. Also das Ganze ist dann irgendwann natürlich aufgeflogen, sonst würde es ja auch diese Dokumentation und diese Filme nicht geben. Aber wie die da hingekommen sind und diese Dynamik davon ist wirklich so interessant.
Also aber krass, dass sie es jetzt selber nacherzählen können und dass auch die Promis selber, also die Opfer sozusagen auch mit da sprechen.
Ja, nicht nur sprechen, sondern alle insgesamt verdienen natürlich auch an diesem Fall. Ne? Also die lassen sich das nicht nehmen und dann natürlich auch so, ja, ihr dürft gerne bei mir im Haus drehen, aber er sagt, Paris Hilton und so. Und alle geben nochmal O-Töne. Ist eine
Opportunity.
Genau, also es ist für alle irgendwie, glaube ich, auch ein recht lukratives Geschäft.
Ja.
Damit ist eigentlich auch schon das große Ziel schon gespoilert, auch von dieser Bande. Es ging eigentlich die ganze Zeit vor allem darum, dass irgendwelche halbwegs, also in ihrer Welt unterprivilegierten Teenager, weil darum geht's eigentlich, dass die nur mit einem Honda in Calabasas vorgefahren sind und nicht mit einem Mercedes und deswegen so Mobbingopfer unter superreichen Kindern waren, weil sie nur mittelreich waren. Ich, also keine Ahnung jetzt um deren genauen Kontostand, aber so schildern sie es. Ging es eigentlich nur darum, irgendwie so einen Fame-Buzz zu bekommen.
Also das in Kauf zu nehmen, dann in den Knast zu kommen.
Ja.
Um diesen Fame abzugreifen. Also du hast jetzt einen Haufen von Teenagers aus Calabasas, denen es eigentlich nicht schlecht geht.
Ja, die teilweise vorher so kleine Rollen bei Zoe 101 schon übernommen haben und so.
Ach, wie krass.
Ja. Also es waren auch alles so junge Leute, die hatten den Anspruch, wirklich berühmt zu werden und prominent.
Denkst du nicht, dass du mehr durchstartest, wenn du von Zoe 101 erstmal ein paar Jahre ins Gefängnis gehst? Was ist das denn für eine Logik?
Ja, ich glaube, die haben das nicht so richtig gecheckt, dass man dafür in den Knast geht. Ach so. Also es waren so Rich Kids, Teenager, die die Konsequenzen vielleicht nicht so richtig absehen konnten. Natürlich auch alle den Drogen nicht abgeneigt waren. Mhm. Also die sind auch alle am Koksen und sich gegenseitig irgendwie hochchassen mit 16.
Und so ein bisschen Mutprobe-Ding wahrscheinlich
genau,
dann auch noch.
Genau, also es ist so eine Mischung aus Teenage, einfach doof sein und sehr reich sein und mitten in Hollywood sein. Und es ist einem
wie
langweilig.
Wie viele waren das nochmal so grob?
Es waren 7 insgesamt.
7. Und sind die immer zu siebt in die Häuser rein, haben sich dann gegenseitig so Aufgaben gestellt? Du gehst heute zu Lindsay Lohan, ich gehe morgen zu Orlando Bloom.
Nee, also es waren so unterschiedliche Konstellationen.
Okay.
Es sind immer mehr dazugekommen, weil so war, ja, ich möchte auch mal dabei sein oder ich habe eine Freundin, die will auch mal dabei sein, wenn
ja
wir bei Lindsay
geil.
Lohan sind. Ja klar, man will ja auch mal vorbei. Also so ein bisschen kann man es ja auch nachvollziehen.
Ja.
Eine andere Prominente aus der Gruppe ist zum Beispiel Alexis Nyers. Im Film heißt sie Nikki und wird eben von Emma Watson gespielt.
Mhm.
Und Emma Watson ist der größte Star in diesem Ensemble des Films. Und deshalb wurde sie hier in dem Film zu der Anführerin gemacht, was eigentlich gar nicht so war. Und die echte Alexis ist deswegen total angepisst, weil sie so als so Evil Genius dargestellt wird. Aber wer auch angepisst war, war eben dieser Nick,
der eigentliche Anführer,
weil sein Ego bis heute gekränkt ist,
ah,
dass er in dieser Hollywood-Produktion eben nicht als derjenige, der die Initialzündung dafür Hanne, genau, dargestellt wurde. Er war eh auch nicht so zufrieden mit der Besetzung. Er sagt in dieser Doku, er hätte das lieber gehabt, dass ein sehr junger Tom Cruise ihn gespielt hätte. Also der hat so ein leichtes Ego-Problem, um es mal vorsichtig zu formulieren, blitzt da hier und da auch in dieser Doku noch durch. Die feiern sich dafür wirklich
ich
bis glaub, heute total ab.
Ich glaube, du musst ein Ego-Problem haben, wenn du dich traust, in Promi-Villa einzubringen.
Ja, voll. Und Alexis Nyers war zu dem Zeitpunkt der Raubüberfälle auch Teil einer mittelmäßig bekannten Reality-Serie von E!, die hieß Pretty Wild, von der gab es nur eine Staffel und sollte eigentlich von ihrem Aufstieg in Hollywood in die High Society handeln. Aber
ja,
dann
Pretty
kam
Wild
dann,
war ja irgendwie Programm.
Das war Programm und da kam ihr jetzt dann dieser Raubüberfall in die Quere. Also diese beiden Personen kommen in dieser Dokumentation am meisten zu Wort, weil es wohl zwischen denen auch so eine Art Konkurrenzverhältnis gab. Sie widersprechen sich auch gegenseitig in ihren Interviews, also es sind 2 gesetzte Interviews, das führen die nicht gemeinsam, aber es gibt beispielsweise Uneinigkeiten darüber, wie gut Alexis darüber informiert war, in welchen Häusern die Raubüberfälle stattgefunden haben. Und es gibt unterschiedliche Schilderungen darüber, wer wie viele Drogen genommen hat und wer welchen Wissensstand da hatte. Alexis beschreibt es so, dass sie mehr oder weniger mitgeschleppt wurde und wusste nicht, dass das das Haus von Orlando Bloom ist, sondern dachte einfach nur, irgendein
schönes
Haus, schönes Haus,
schön
und schöner Pool. Schön, ja genau. Und Nick sagt Bullshit, die wusste das und lügt hier in die Kamera.
Alexis was not out of it. Alexis was more than sober and more than aware. We meet Rachel and Diana outside of Orlando Bloom's house.
Did you know you were going over to Orlando Bloom's house?
That night, no. I wasn't aware of whose house it was that night.
Alexis was very much aware that she was outside Orlando Bloom's house.
Ja, also solche kleinen Unstimmigkeiten und Streits brodeln sich da auch so durch diese Doku, was ich total interessant fand. Eine andere Person aus dieser Bande ist Rachel Lee. Sie ist ein weiteres Mitglied, die man erwähnen sollte, mit koreanischen Wurzeln, die immer mit Rassismus zu kämpfen hatte in ihrer Schule und sie wollte sich auch irgendwie so beweisen und dieser Nick, der wollte sich auch beweisen, dann haben die sich halt so befreundet. Also insgesamt 7 Freunde, die alle irgendwie um ihren Platz kämpfen, die alle ihre 5 Minuten of Fame haben wollen und obsessed sind mit Reality-Fernsehen. Also die waren selbst Fan davon und eben auch vor allem von diesen neu aufkommenden Möglichkeiten durch Social Media und überhaupt dem Internet. Denn sie haben sich alle so sicher gefühlt, weil man in dieser Zeit die Celebrities ja auch ganz einfach stalken konnte. Mhm. Also über Google Maps war es in dieser Zeit das allererste Mal so, dass man sehen konnte, wo die Häuser waren. Man konnte die sich gut von allen Seiten angucken, über welchen Zaun muss man klettern.
Du kannst gleichzeitig sehen, ob Orlando Bloom gerade bei der Premiere in London ist.
Richtig, deswegen war Oscar Night für die auch die schönste Nacht, weil wirklich, das sagen die so, weil die haben die Oscar Night genutzt, um da in die sämtliche Häuser reinzugehen.
Ist leer gefehlt.
Ja, und da wussten die Hollywood Hills. Sie wussten, wann Paris Hilton klappen geht.
Klar.
Haben einfach Webseiten rausgesucht mit sämtlichen Promi-Adressen. Das sind ja auch alles Sachen, die haben die Eltern damals noch gar nicht so mitbekommen. Also da hatten wirklich die Teenager die Macht im Internet. Bei Paris Hilton waren sie einmal zu Hause, nachdem sie da schon ein paar Mal eben drinnen waren. Und dann war plötzlich auf einmal die Tür abgeschlossen.
Aber ganz kurz. Man kommt ja auch, wenn jetzt Paris Hilton bei den Grammys ist, du kommst ja jetzt nicht mal eben in so ein Promi-Haus rein. Die haben doch Security, die haben doch Kameras, die haben Alarmanlagen.
Nee.
Wie, nee?
Ja, pass auf, die waren einmal bei Paris Hilton vor der Tür, da war die Tür abgeschlossen, da haben sie unter der Fußmatte geguckt, da war der Schlüssel. Die sind einfach rein.
Was?
Das war einfach nicht so stark bewacht, wie man das denkt.
Was ist denn los mit den Promi-Häusern?
Ja.
Kesha ist doch mal bei Prince eingebrochen. Weißt du noch?
Stimmt, das gab's auch mal, ja.
Aber sie hat nichts geklaut, sie hat, glaube ich, ein Demo dagelassen von dem Song.
Ah ja, okay, und einen Geist noch gejagt.
Und einen Geist gejagt. Aber ob das wundert mich jetzt aber, dass man da so
fand
easy reinkommt.
Auch. Ja, was dann in dieser Doku auch beleuchtet wird, ist so ein bisschen die Psychologie dahinter, dass man zu der Zeit eben als das erste Mal Reality-Fernsehen und so Celebrities werden zu Hause in ihren Wohnungen gefilmt, aufgekommen ist, dass man sich da den Stars eben auch so nah gefühlt hat wie FreundInnen und dass dann der Schritt tatsächlich in die Wohnung zu gehen gar nicht mehr so weit weg war. Das wird in der Doku auch als so ein Grund genannt für diese fallende Hemmschwelle, warum die da so niedrig war, dass man in diese Häuser reingegangen ist, weil man ohnehin als Zuschauerin das Gefühl hatte, man wohnt bei Paris Hilton zu Hause. Und sowohl in dem Fiction-Film als auch in der Dokumentation gibt es diese Szene, in der dann diese Teenager irgendwie zugeguckt bei Paris Hilton zu Hause sind und dann einen Raum finden, der über und über geschmückt ist mit Klamotten und Schmuck und etlichen Postern an der Wand und Kissen, auf denen nochmal das Gesicht von Paris Hilton ist.
Oh.
Also sie hat sich selber so ein Museum gebaut.
Nein.
Und das haben dann diese Teenager vorgefunden, die dann so ausgerechnet haben, kann wohl nicht wahr sein, die hat hier wirklich einen Paris-Hilton-Raum. Und weil das eben so gut geklappt hat und denen erstmal niemand auf die Schliche gekommen ist, sind die dann so übergeschnappt und haben das immer weiter gesteigert, immer so ein bisschen. Also erst nur bei Reality-Stars wie Paris Hilton, weil sie die auch, Zitat, dumm gefunden haben. Also sie waren so, da kann man easy einbrechen.
Und sie haben halt Geld mitgehen lassen, Wertsachen, wahrscheinlich auch und Klamotten.
Ketten, alles Mögliche, haben sich quasi alles der Teenager-Traum, wenn man irgendwie einen reichen Lebensstil nacheifert, haben sich die Klamotten ausgesucht und die Schuhe und die hatte so viel, das haben die auch erstmal
da
nicht bemerkt.
Dass da Tinkerbell nicht Alarm geschlagen hat.
Ja, vielleicht war die dabei.
Ich hatte mehrere Chihuahuas, vielleicht war die mit.
Auf jeden Fall haben sie dann so diese Schraube immer weiter aufgedreht, also eben erst bei Paris Hilton, dann sind sie so langsam zu so SchauspielerInnen, die aber auch noch nicht so große Namen waren, eben diese Rachel Bilson von OC California.
Die war aber schon huge damals, das ist schon krass.
Ja, das ist trotzdem krass, ja, klar. Aber dann halt immer weiter, bis sie dann eben in der Wohnung von so Major Hollywood Big Names gestanden haben, wie Orlando Bloom oder Lindsay Lohan, die ja zu der Zeit auch der Name in Hollywood war. Und ein anderer Grund, der noch genannt wird, ist, dass der Wert von Ruhm sich in dieser Zeit auch verändert hat, dass Paris Hilton Sextape ja geleakt wurde. Eigentlich alle dachten, dass das ihre Karriere zerstören wird, aber irgendwie war es in diesen 2000ern dann so, dass das sogar ihre Karriere beflügelt hat und plötzlich Skandale etwas Positives waren und dann Aufmerksamkeit an sich schon Erfolg bedeutet hat und dass es gar nicht mehr bei Celebrity-Tum darum ging, gemocht zu werden, sondern nur noch darum, gekannt zu werden.
Okay.
Dass das wohl auch was in diesen Teenagern angetickt haben könnte, dass sie so waren, ist ja jetzt scheißegal wie, ob jetzt bei Zoe 101 oder eben durch Überwachungskameras, keine Ahnung.
Aber wenn die wirklich mehrfach bei, jetzt bei Paris Hilton zum Beispiel war, da hätte man eigentlich gedacht, nach dem ersten Mal spätestens holt man sich einen größeren Hund oder eine Alarmanlage oder mal eine Security dahin.
Ja, ich glaube, die haben das zunächst gar nicht so gemerkt.
Wenn die so viel haben.
Ja.
Guck.
Ah, und das eigentliche Motiv dieser Teenager war also nicht mal unbedingt das Geld, sondern in erster Linie Aufmerksamkeit.
Ultra krass. Ja. Auch das so, dass sie da nichts gemacht haben, um ihre Häuser zu schützen, finde ich irgendwie krass.
Ja, das kommt jetzt gleich noch. Also ja. Deswegen ist es dann tatsächlich auch gekippt irgendwann.
Da fällt mir nämlich gerade nur der Streisand-Effekt ein, weil Barbara Streisand wollte mal ein Foto entfernen lassen, auf dem man ihre Villa gesehen hat und hat dagegen geklagt. Und das hat dadurch so eine mediale Aufmerksamkeit erregt.
Alle wussten, wo das Haus ist.
Dass alle das Haus gesehen haben.
Scheiße.
Sie hat genau das Gegenteil damit erwirkt, dass sie da so gegen vorgegangen ist. Deswegen heißt es bis heute Streisand-Effekt. Ja, interessant, also weil kam halt so auf und auch diese Google Maps Bilder und Pech.
Ja, in Hollywood gibt es ja auch diese Touren, dass da über die Hollywood Hills irgendwelche Busse fahren und man da einfach Geld für zahlt, um zu sehen, welcher Promi wo wohnt, ist auch ehrlicherweise ein bisschen weird. Naja, jedenfalls ist es dann doch irgendwann gekippt, weil ein Überwachungskamerabild aufgetaucht ist von Nick Prugo und auf dem hat die Polizei ihn dann erkannt. Mhm. Und die anderen haben sie dann mit ihm in Verbindung bringen können über seine MySpace-Seite. Weil die alle auch noch damit geprotzt haben. Also die haben dann teilweise die Ketten angehabt auf irgendwelchen Fotos, die sie gepostet haben. Ja, also es war wirklich
Obwohl sie wollten ja die Aufmerksamkeit.
Ja, also sie haben die ganze Zeit mit dem Feuer gespielt. Und es war dann natürlich trotzdem scheiße für sie, als sie dann erwischt wurden. Aber dann hat während des Prozesses dieser Nick Prugo es auch noch gewagt, unabgesprochen mit seinem Anwalt einfach ein Interview bei Good Morning America zu geben, um sich abzufeiern. Da ist sein Anwalt im Hintergrund natürlich komplett ausgetackert und da wurde die Zusammenarbeit auch ganz schnell beendet, weil das Einzige, was man nicht macht, ist, sich für diese Tat auch noch abzufeiern.
Die feiern sich ja bis heute dafür ab, wie ich das verstanden habe.
Ja, also in dieser Doku, das ist wirklich total wild, die sind fast stolz noch da drauf und sagen natürlich, ja, das tut uns total leid, aber mit so einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Ja, und da an diesem Interview bei Good Morning America merkt man auch nochmal, es ging denen die ganze Zeit in erster Linie um fame.
Take us back to the beginning. Why did you all do this in the first place? How did it get started?
Well, why is it's kind of a hard question for me to answer because there's a lot of factors. I mean, it was definitely there was a thrill to it, but also these people, you know, I trusted. They were my best friends, and I was, you know, the peer pressure and just trying to like please them and, you know. Just trying to keep my friends and
also er kann sich kaum im Zaum halten.
Er grinst die ganze Zeit.
Und du merkst genau, er ist exakt da, wo er hin wollte, nämlich bei Good Morning America. Ja. Er hat seinen Moment.
Ja. Aber es sind trotzdem alle zwischen 2 und 3 Jahre in den Knast gekommen, tatsächlich. Ja. Und da gab es noch ein paar Sozialstunden obendrauf. Und zur Strafe eben diese Netflix-Dokumentation, wo sie sich jetzt nochmal inszenieren können. Genau, und eine goldene Nase verdienen. In der auch so verschwörerisch gesagt wird, die Aufmerksamkeit ist eines der kostbarsten Rohstoffe dieser Erde geworden. Mhm. Und mit dem Film und auch der Doku und auch mit diesem Podcast hier haben sie natürlich genau das bekommen, was sie die ganze Zeit wollten, nämlich, dass man noch über Jahre später über sie spricht, berichtet und es einfach eine spicy, krasse Geschichte ist, in die man gerne mal wieder abtaucht und ein paar Tabs öffnet, um sich echte Interviews anzugucken, Dokumentation oder eben diesen Film. Also ist natürlich sehr spannend und diese riesigen Egos und verkommenen Rich Kids dabei zu beobachten, befriedigt natürlich auch den eigenen Voyeurismus und es ist eine kleine Empfehlung wert, entweder sich mal selbst da durchzustöbern oder eben gut zusammengefasst diese Netflix-Dokumentation sich anzugucken oder diese fiktionalisierte Version von Sofia Coppola.
Das ist auch echt, also dass sie es auch bei Paris Hilton zu Hause drehen, eigentlich ist das
ja,
alles
Ja, das ist irgendwie alles geil, ne?
Ja. Wollt ihr was trinken? Ja, nee, wir wissen, wo alles steht.
Naja, und damit schließe ich für diese Woche meine Tabs.
Ja, vielen Dank, Miguel Robitzky, für diesen Exkurs in die Promi-Häuser.
Ach, dafür nicht. Dafür bin ich doch da, Caro.
Krass, dass ich das wirklich gar nicht mitbekommen. Weder den Fall, noch den Film, noch die Doku.
Ja, siehst du, hast du jetzt viel nachzuholen. Dafür bin ich doch da.
Spannend. Wo brechen wir denn mal ein? Wo würdest du gerne mal einbrechen?
Ja, in welchem Promi-Haus? Ich guck dir in die Augen und weiß genau, wo. Aber das können wir ja jetzt nicht sagen. Ja, wir haben ja ein paar.
Okay. Ich weiß, wo. Ja. Okay, na gut. Schreibt uns noch mal, in welches Promi-Haus ihr gerne mal einbrechen würdet.
Oh ja, gerne.
Das fände ich mal eine schöne Info von euch.
Aber macht es nicht. Wir wollen jetzt nicht aufrufen zu Straftaten.
Nein, auf keinen Fall.
Brecht nicht ein bei Promis.
Auch wenn ihr offene Tabs habt und Rabbit Holes, die ihr gerne uns mitteilen möchtet, dann macht es doch einfach mal. Traut euch doch mal. Schickt doch mal eine Mail raus.
Traut euch doch. Hä? Kommt Warum? Ihr doch mal mit
macht
Tabs um die
Mail.
Ecke. Dann macht
Rasiert
doch mal.
mal die Augenbrauen. Ihr rasiert euch jetzt die Augenbrauen so lange, bis ihr uns jeder einen Tab eingeschickt habt.
Wirklich?
Wenn ihr uns einen Tab geschickt habt, dann dürft ihr euch die Augenbrauen wieder wachsen lassen.
Wegen Motivation.
Wohin schicken die das, Miguel?
Das schicken die an toomanytabs@nr.de, Cowboys.
Wohin noch?
Auf unsere Socials, da ist ich @MiguelRSA und du @Cowboys. Du hast mich mit so einem ernsten Blick gerade angeguckt. Das hat mich total irritiert.
Es lässt sich hier keiner.
Wohin noch?
Es lässt sich hier keiner eine Augenbraue wachsen, bis ihr nicht 5 Sterne gegeben habt auf Spotify.
Richtig.
Die Glocke. Abonnieren.
Auch mal gern kommentieren auf Spotify. Das lesen wir so gerne.
Nett was kommentieren. Denn,
ja, lieb.
Ja, schreibt was Nettes. 5 Sterne. Sonst gibt es keine Augenbrauen bis Weihnachten.
Alles klar, okay. Liebe Grüße. Ne? Auch an die
draußen.
Mama da draußen. Ne? Liebe Grüße. Tschüss.
NDR Cross-Promo. Cross-Promo. Cross-Promo.
Hallo, ich bin Katja Peisen-Petersen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch mal rein in die neue Staffel von Seelenfänger. In Dark Dammer tauchen wir ein in die Welt von Schweigeretreats, in denen 10 Tage lang Stille herrscht und unter strengen Regeln meditiert wird. Kein Sport, kein Lesen, kein Handy. Viele Menschen schwärmen davon. Andere erleben bei diesen intensiven Meditationen Horrortrips. Seelenfänger erzählt ihre Geschichten. Alle 5 Folgen von Dark Dammer findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion, der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.